Schweizer.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern. RefLab.
Hallo und willkommen zu dieser Ausgabe vom Stammtisch. Ich bin wohl für die meisten noch eine unbekannte Stimme und möchte mich darum gerade zum Beginn kurz vorstellen. Ich bin Sarah Staub, ich bin Lokalpfarrerin und Gemeindeentwicklerin bei der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Und wer ab und zu beim RefLab einen Artikel liest, hat vielleicht schon gesehen, dass ich regelmässig fürs RefLab zum Thema Behinderung, Krankheit und Glauben schreibe. Ich habe eine angeborene Multisystemerkrankung, die aber erst so vor 1,5 Jahren diagnostiziert worden ist. Und darum ist das Thema für mich noch recht neu. Ich bin in meinem neuen alten Zustand mich da noch ein bisschen zurechtfinden. Und ich habe jemanden heute bei mir, der sich aber schon viel länger mit dem Thema Behinderung auseinandersetzt. Hallo Sapir, schön bist du heute da.
Hallo Sarah, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Jetzt, du arbeitest im Bereich interkulturelle und integrierte Kommunikation mit dem Schwerpunkt Inklusion. Habe ich das richtig auf dem Schirm?
Also es ist ein bisschen komplizierter und zwar in meinem Berufsleben habe ich gar nicht mit dem Thema Behinderung zu tun. Dort arbeite ich als Transformationsmanagerin mit dem Schwerpunkt, wie du richtig gesagt hast, auf integrierte Kommunikation. Und aus meinem Privatleben ist halt die interkulturelle Kommunikation wie noch ein Schwerpunkt, weil ich aus einer multikulturellen und multiethnischen Familie komme. Und in meiner Freizeit setze ich mich eben für die Behindertengleichstellung in der Schweiz ein.
Genau. Also du bist eigentlich im Gegensatz zu mir schon ein Profi in diesem Thema.
Also Profi ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich bin schon sehr lange selbst betroffen, auch seit Geburt wie du. Aber wie das Bewusstsein ist halt bei mir seit Geburt da. Das heisst, ich habe früher angefangen mit der Selbstvertretung. Und mir dann über die Selbstvertretung eigentlich auch Inklusionsexpertise angeeignet und arbeite heute wirklich in behindertenübergreifenden Inklusionsthemen. Hat also ein bisschen meine Schwerpunkte, die sind Arbeit und Bildung und Frauen mit Behinderungen, genau. Aber Profi ist mir in dem Sinne nie. Die Inklusion ist auch so ein Gesellschaftsthema wie Nachhaltigkeit, das sich immer weiterentwickelt. Also zum immer auf der Höhe sein, muss man da sich immer wieder neu informieren und auch offen sein, von KollegInnen auch können dazu zu lernen, weil Behinderung ist sehr, sehr heterogen in den Lebensrealitäten und man hat eigentlich nie genug Perspektiven und genug Reflexion.
Das heisst, ich habe Hoffnung für mich.
Auf jeden Fall. Und was man in der Inklusion auch haben, ist Fachexpertise in einem ganz bestimmten Bereich mit dem Leben, mit einer Behinderung in einem ganz bestimmten Bereich. Also man muss auch nicht übergreifend immer alles wissen und können. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich, nur schon aufgrund von Komplexität. Also man darf durchaus auch sagen, ich habe Expertise fürs Leben mit der Art von Behinderung oder spezifisch für Selbstinklusionsthema, zum Beispiel Barrierefreiheit. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Man muss auch ein bisschen überlegen, was macht mir auch Spass, wo würde ich mich gerne reinlesen, was bringt es mir vielleicht auch für die persönliche Betroffenheit, dass man gerade kann fliegen mit, also ja, mit einer Klappe schlagen, wie man doch so schön sagt.
Mega gut. Gibt es noch etwas, was wir sonst noch irgendwie über dich wissen müssen, was dir gerade noch so in den Sinn kommt?
Vielleicht zu meiner Person ganz kurz. Ich lese sehr gerne. Ich habe zuhause über 1500 Bücher. Und das zweite Hobby von mir ist noch das Reisen. Ich lerne sehr gerne auch immer wieder andere Kontexte und andere Länder kennen und gehe dort auch sehr gerne in Austausch mit Menschen mit Behinderungen, die in diesen Gesellschaften leben. Und das ist auch für mich persönlich mit meiner Betroffenheit, aber auch als Inklusionsexpertin immer wieder spannend, wie das Thema auch in anderen Ländern betrachtet wird. Und das ist wirklich mehr so ein Hobby. Das bringe ich nicht gross ein jetzt hier in der Schweiz, aber ich finde es interessant, genau.
Mega cool. Ich war im Januar in der Ferien und da könnte ich jetzt mit dir gerade austauschen. Aber es ist nicht das Thema für den heutigen Tag. Vielleicht machen wir das einmal ein anderes Mal.
Sehr gern, sehr gern.
Das ist gut. Jetzt ist es so, dass wir heute zusammenkommen, weil die reformierte Kirche die sogenannten Aktionstage Behindertenrecht vom 15. Mai bis zum 15. Juni 2024 unter dem Motto Zukunft Inklusion haben. Und Sie bewerben das jetzt mit dem Satz «Kirche gemeinsam leben und gestalten». Jetzt frage ich ein bisschen provokativ. Ist das wirklich nötig, dass wir Aktionstage machen? Und wenn ja, warum ist das noch nötig?
Ist es nötig? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich denke es leider eben schon. Mhm. Es ist so, dass ein grosser Teil von der Mehrheitsgesellschaft, wo sich, also wo nicht mit Behinderung lebt oder sich versteht als nicht behindert, leider ein Thema ist, das sehr, sehr weit weg von ihnen ist, aber sehr viel Einfluss auch durch die Mehrheitsgesellschaft passiert, wie wir Menschen mit Behinderungen unser Leben können gestalten können. Und um das sind wir so wirklich in der blöden Zwickmühle, dass wir doch auch Sensibilisierung machen müssen, wie das auch die UNO-BRK so vorgesehen. Ich denke, was einfach wichtig ist, bei so Inklusionstagen im Blick zu behalten, ist, dass es nicht eine Bringschuld ist von Menschen mit Behinderung. Also wir müssen jetzt irgendwie unsere Lebenszeit aufwenden, die anderen zu sensibilisieren. Wir alle haben ähnliche durchschnittliche Lebenserwartungen wie Menschen ohne Behinderungen auch. Oder sogar auf Krankheit, aufgrund von Krankheiten sieht es noch ein bisschen anders aus. Und ich sehe es eigentlich nicht ein, wieso wir sollten unsere Lebenszeit verschwenden, andere Leute zu bilden. Das so mal ganz grundsätzlich aus dem Aktivistischen. Aber natürlich beteiligen wir uns auch an diesen Aktionstagen, weil eben, ich habe es schon vorher gesagt, wir auch Fachexpertise können einbringen in der Inklusion im Leben mit Behinderungen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man versteht, die Aktionstage sollen nicht eine Art Konsum sein, also dass man sich einfach berieseln lässt von Inklusion und dann wieder geht und das Thema für die nächsten 2 Jahre wieder vergisst, sondern das Ziel von diesen Inklusionstagen, also auch das proklamierte Ziel von der Organisatorinnen, ist auch, dass nachhaltige Initiativen entstehen. Und da hat, sage ich so mal, meine kritische Persönlichkeit doch schon ein paar positive Beispiele gehört, dass es tatsächlich jetzt auch zu Verankerungen gekommen ist. Und von dem her kann ich es heute wirklich mit einem Ja beantworten. Es braucht diese Sachen, es braucht den Anschub, weil es wirklich einen Anreiz gibt, sich sonst mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen. Aber das Endziel wäre natürlich schon, dass es irgendwann solche Inklusionstage nicht mehr braucht, wenn wir schlicht und einfach nicht mehr über einen externen Anreiz sensibilisieren, sondern das kommt dann aus der Gesellschaft raus. Und das soll ja auch das Ziel sein in einer direkten Demokratie, dass der Souverän dann sagt, okay, das ist für mich ein wichtiges Thema, ich gebe der Regierung, also der Politik, Exekutive, Legislative einen Auftrag und der Auftrag heisst Inklusion. Genau.
Voll gut. Ich gehe jetzt nochmal ganz zurück an den Anfang. Für all die, die sich jetzt vielleicht stören, dass wir die ganze Zeit über das Wort Behinderung reden. Das kommt mir nämlich immer mal wieder unter die Finger, dass das so ein bisschen ein Wort ist, das man vermeidet im Gebrauch. Man tut das irgendwie gleichsetzen mit einem Schimpfwort. Und ich würde jetzt wie dich nochmal fragen, kannst du das schnell erklären, warum wir das brauchen und warum das ein Wort ist, wo man eigentlich keine Berührungsängste sollte haben?
Auf jeden Fall. Also ich kann das sehr gerne ein bisschen näher bringen. Es ist ja so, dass man Behinderung vermeiden will. Das ist Ableismus. Also dass man eigentlich sagt, Behinderung ist etwas Negatives und man hat das Wort Behinderung auch umgedeutet. Du hast es vorher schon gesagt, man benutzt es als Schimpfwort oder man hat das Gefühl, man muss Euphemismen verwenden, weil man etwas tabuisiert, irgendwie ein bisschen anders muss kommunikativ überbringen. Das ist nicht der Fall. Mit Behinderung leben ist einfach eine Lebensrealität, ist ein Teil von meinem Lebensstil. Das hat keine Wertung, das ist weder positiv noch negativ per se. Und Menschen mit Behinderungen beschreiben auch die Lebensrealität von diesen Menschen und ist auch in Zusammenarbeit international entstanden. Es ist nämlich so, dass man früher immer von beeinträchtigten Menschen geredet hat und ganz früher natürlich auch noch so Sachen gesagt hat wie Schwachsinnige oder Invalide. Und das kommt aus der medizinischen Klassifikation raus, wo man eigentlich schwächenorientiert schaut und Menschen ohne Behinderung das Gefühl haben, dass die Menschen ein Defizit haben, was natürlich überhaupt nicht stimmt und auch eine Form von Ableismus ist. Und dann ist das soziale Modell gekommen, wo man gesagt hat, halt, stopp, Behinderung ist nichts individuell, es ist kein individuelles Schicksal per se. Ein Mensch kann das natürlich für sich so definieren, aber auf der Metaebene dürfen wir das nicht wie ein individuelles Schicksal behandeln, sondern müssen eigentlich sagen, okay, Behinderungen, wie entstehen denn die? Entstehen Behinderungen aus der Interaktion mit der Umwelt, mit der Gesellschaft, die nicht hindernisfrei ist. Mhm. Also Menschen mit Behinderungen sind bildungsfähig, aber wenn natürlich keine inklusive Bildung ist und die nötigen Hilfsmittel nicht da sind, ist klar, dass sie nicht teilhaben und partizipieren können. Das ist das soziale Modell. Und dann nachher hat UNBRK das eigentlich übernommen und daraus, wie soll ich sagen, das Menschenrecht, das ist jetzt mein Ausdruck, das menschenrechtliche Modell gemacht und gesagt, okay, aber aus dem heraus entstehen auch Forderungen an Gesellschaft. Also es ist gesellschaftliche Verantwortung, die Barrieren oder Hindernisse oder je nach Kontext nennt man es anders, abzubauen. Mhm. Und die Pflicht entsteht eigentlich aus einer rechtlichen Sicht, aus einer Sicht daraus, dass jeder Mensch Menschenrecht hat. Und darum reden wir auch von Menschen mit Behinderungen. Und Behinderung ist auch darum Mehrzahl, weil man sagt, es sind ja so viele verschiedene Interaktionen und Hindernisse, die aus dem heraus entstehen. Und dann hat es auch noch viel mit Intersektionalität zu tun. Also, welches Geschlecht habe ich vielleicht? Welchen sozioökonomischen Status habe ich? Wo für mich auch Handlungsspielraum zulässt, Behinderung zu egalisieren. Und darum reden wir von Behinderungen auch oft in der Mehrzahl, weil wir eigentlich wollen, die multidimensionale Diskriminierung aufzeigen und auch die daraus entstehenden Abhängigkeiten, die Menschen mit Behinderungen von der Mehrheitsgesellschaft haben. Darum, Behinderung ist kein Schimpfwort. Das ist entstanden aus der Zeit, wo man Menschen mit Behinderungen noch in Institutionen versorgt hat, wo sie überhaupt, gut, Institutionalisierung ist in der Schweiz immer noch das Problem. Aber früher ist es natürlich so gewesen, sie haben überhaupt kein Mitspracherecht gehabt. Wir sind im Diskurs überhaupt nicht erwähnt worden und all die Zuschreibungen haben nicht behinderte Menschen gemacht. Darum ist kein Schimpfwort. Behinderungen beschreibt die Lebensrealität. Was einfach muss schauen, ist, dass individuelle Menschen mit Behinderungen haben unterschiedliche Art und Weise, um über ihre Behinderung zu kommunizieren und auch unterschiedliche Begriffe. Das heisst, so Selbstbeschreibungen sollten natürlich in der persönlichen Interaktion immer akzeptiert werden. Mhm. Aber wenn man auf der Metaebene redet, ist Menschen mit Behinderungen schon der korrekte Ausdruck.
Mhm. Jetzt hast du von Hürden und Barrieren geredet. Und irgendwie finde ich das manchmal dann so, wie für Leute, die nicht betroffen sind, so hoch. Was heisst denn das überhaupt? Und ich finde es spannend. Bei mir ist meistens unsichtbar. Also man sieht mir das nicht an. Jetzt, wenn wir uns im Zoom sehen, dann würde man sehen, dass ich so eine Nackenrolle brauche, weil mein Kopf ist instabil und das wackelt einfach und tut weh, wenn ich den nicht stützen kann. Aber das sieht man im Alltag nicht. Gibt es denn so universelle Barrieren, wo irgendwie bei allen so ein bisschen ähnlich sind, wo man wie könnte sagen, das sind Sachen, die man wirklich einfach als Hürde sehen, die wir vielleicht ein bisschen alle betreffen, obwohl es so viele unterschiedliche Behinderungen gibt?
Ja, auch da würde ich empfehlen, einfach einmal die UNBRK durchzulesen. Es gibt ja verschiedene Versionen in verschiedenen Einfachheiten von der Sprache. Und die UNBRK hat eigentlich sehr gut können, die verschiedensten Hindernisse und Barrieren aufzeigen und sie auch eben in entsprechenden Artikeln sogar so sortieren. Mhm. Also, jetzt wenn wir einfach einmal an Mobilität denken, haben wir natürlich die fehlende Hindernisfreiheit in der ÖV und das betrifft ja nicht nur mobilitätseingeschränkte Personen, sondern auch Personen mit Sinnesbehinderungen, welche die Informationen nicht im Zwei-Sinnes-Prinzip abrufbar sind. Dann haben wir sicher den fehlenden Zugang zu Informationen und zu digitalen Tools. Das betrifft auch Menschen mit Sinnesbehinderungen und auch Menschen mit kognitiver Behinderung, aber auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, weil teilweise die Tools nicht da sind, um zum Beispiel einen Computer können zu bedienen, weil sie entweder nicht bezahlt sind, nicht auf irgendwelchen Listen sind oder weil auch nicht Bildung zur Verfügung gestellt wird, dass man lernt, mit diesen Tools umzugehen. Und eine Barriere ist sicher die Bildung. Zum Beispiel, ich kann nicht von Hand schreiben und habe eine Wahrnehmungsstörung, die auch bedingt, dass ich gewisse Sachen, die auf einem Blatt stehen, nicht gleich wahrnehmen kann wie andere Menschen. Und ich meine, das war ein Riesenproblem, wo ich dann plötzlich wollte, inklusiv beschult werden und nicht mehr segregativ. Also das hat man fast nicht angebracht. Und das sind so minime Sachen. Und mit dem Zugang zur Bildung, das zeigen auch verschiedene Studien, da haben wir sehr grosse Probleme. Und natürlich, wenn man keinen Zugang zur Bildung hat, wird es nachher auf dem Arbeitsmarkt etc. auch schwierig. Und dort zeigen auch Studien auf, oder da haben Menschen mit Behinderungen auch das Problem, sie werden auch für ihre Expertise nicht ernst genommen. Sie verdienen auch, und das ist in der Schweiz auch bewiesen, hat es auch eine nationale Studie gegeben, 14-18% weniger als ihre Peers mit der gleichen Ausbildung. Ist auch eine Studie, die man kann lesen kann und wo auch entsprechend jetzt ja der Nationalrat auch, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich beide Nationalrat und Ständerat auch veranlasst haben, dass darum auch die Berechnungen von der Renten etc. muss anders sein. Und dann natürlich Zugang allgemein zu Freizeit, oder wenn auch der öffentliche Raum nicht zugänglich ist, fallen schon mal sehr viele Sachen, die man machen kann, einfach weg. Und dann sage ich jetzt mal Sportverein, wo vielleicht auch nicht unbedingt immer zugänglich sind, weil für gewisse Behinderungsarten auch müssen Anpassungen gemacht werden und so weiter. Aber eben auch Gebäude, die nicht hindernisfrei sind, wenn sie natürlich wollen, das Theater schauen und es ist einfach nicht ausgezeichnet mit der Signaletik oder es hat einfach überall Stegen und keine Rampen. Oder es ist auch nicht die einfache Sprache für Menschen mit kognitiver Behinderung, dann geht das alles schon mal weg. Eigentlich kann man sagen, dass es Hindernisse gibt für Menschen mit Behinderung in den verschiedensten Lebensbereichen und auch unabhängig von Behinderungsarten. Es zeigt sich einfach immer ein bisschen anders, die Hindernisse.
Du hast jetzt gesagt, dass wir in der Schweiz teilweise wirklich auch am Anfang stehen, also gerade der öffentliche Verkehr. Und ich finde es noch recht spannend, dass die reformierte Kirche bei diesen Aktionstagen schreiben sie das wirklich so an, dass sie mit ihrer Umsetzung noch am Anfang stehen. Ich finde das ehrlich und ich habe das eigentlich noch geschätzt, dass sie so ehrlich sind, weil bei der SBB habe ich manchmal das Gefühl, kommt das ein bisschen anders durch. Und dann habe ich auch gesehen, bei der reformierten Kirche auf der Webseite gibt es noch so ein paar Beispiele, wie man sich dann könnte jetzt melden bei der reformierten Kirche, wenn man sich für das Thema Inklusion interessiert und sich sensibilisieren will. Und ich mache es ein bisschen einfacher. Ich tue mich jetzt nicht bei den Kirchen sensibilisieren, sondern wie dir. Wie kann ich mich denn für das Thema sensibilisieren, wenn ich dann gar keine Behinderung habe? Also was kann ich dann aktiv machen?
Also jetzt, weil wir ja den Inklusionstag haben und wenn, das ist ein sehr grosser Aufwand gewesen, auch für verschiedene Ebenen im Staat, für verschiedene Menschen aus der Zivilgesellschaft, gehen Sie doch bei diesen Plänen schauen, wo hat es ein Thema, das Sie interessiert und gehen Sie an ein, zwei, drei Veranstaltungen von diesen Inklusionstagen. Dann macht es sicher immer Sinn, zum Thema Ableismus zu googlen oder sich Bücher zu beschaffen, weil wenn man natürlich diskriminierend über Behinderung denkt, wie wir es auch schon eingangs miteinander besprochen haben, wird es relativ schwierig, sich für Inklusion können sensibilisieren, weil man die Dimensionen und die Komplexität vielleicht auch gar nicht kann wahrnehmen. Und auf jeden Fall das. Und dann kann man auch schauen, man findet es auch relativ schnell auf LinkedIn, auf Instagram, verschiedenste behinderte RechtsaktivistInnen aus der Schweiz. Und auch dort kommt man eigentlich jede Woche coole Inhalte über, wo man dann wieder darüber nachdenken kann. Und ich glaube, das darüber nachdenken ist sehr wichtig, wenn man wirklich will, Inklusion betreiben. Und ich glaube, das gehört die Leute nicht wirklich gern, dann muss man sich in seinem Tag können 10-15 Minuten Zeit nehmen, das Thema zu reflektieren. Das muss ich ja auch machen, weil ich bin einfach von internalisiertem Ableismus betroffen. Und ich muss mir auch immer überlegen, wo kommen die Glaubenssätze her? Ist das die Diskriminierung, die ich internalisiert habe, oder ist das wirklich ein Problem? Und das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es auch SelbstvertreterInnen-Organisationen. Zum Beispiel, ich bin im Vorstand von Agile, das ist der Dachverband der SelbstvertreterInnen und Selbsthilfeorganisationen. Sie können auch bei agile.ch auf die Webseite gehen. Dort sehen Sie zum einen einen grossen Bereich zum Thema Ableismus, aber sie sehen auch, okay, was gibt es denn überhaupt für Selbstvertreter in Organisationen? Und wenn sie eine bestimmte Behinderungsart oder auch ein bestimmtes Thema in der Selbstvertretung interessiert, kann man sich auch dort informieren und schauen, was haben die Leute für öffentliche Anlässe, wo man sich auch wieder könnte einbringen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Da vielleicht auch noch der Unterschied zwischen Behindertenorganisationen und Selbstvertreterinnenorganisationen. Behindertenorganisationen sind Organisationen für Menschen mit Behinderungen, ohne dass sie aber von Menschen mit Behinderungen geführt werden. Teils haben sie sogar keinen einzigen Menschen mit Behinderung in ihren Strukturen. Und sie sind so historisch auch aus diesen wirklich Unterstützungsdienstleistungen heraus entstanden, die durchaus auch in gewissem Kontext seine Legitimität hat. Aber ich glaube, um Inklusion dann wirklich nachvollziehen können, muss man mit Selbstbetroffenen in Kontakt kommen. Und da bin ich natürlich auch gefährdet, weil ich im Dachverband von der SelbstvertreterInnen und Selbsthilfeorganisationen bin. Bin ich der Meinung, muss man sich mit solchen Organisationen auch vernetzen. Das kann man auch online machen. Sie kennen Instagram, Twitter, LinkedIn. Aber man kann natürlich auch schauen, was gibt's für Anlässe und wo kann ich mich eventuell einbringen. Es gibt da immer wieder Aufrufe. Zum Beispiel, wenn gewisse Events sind oder Lager von Menschen mit Behinderungen, dass man dort könnte unterstützen, mithelfen. Und ich glaube, wenn man einfach mal Zeit mit Menschen mit Behinderungen verbracht hat, dann werden einem auch die Barrieren, die Hindernisse relativ schnell klar. Und ich glaube, so sensibilisiert man sich relativ schnell und kommt dann auch relativ schnell in die Aktion, oder? Weil sensibilisieren ist das eine und ich als Aktivistin für Behindertengleichstellung habe natürlich das Gefühl, wir sensibilisieren schon sehr lange und manchmal frage ich mich ein bisschen, wo der Outcome ist. Aber ich glaube, das gehört auch zu einer kritischen Arbeit dazu. Und mir ist einfach wichtig, dass wenn sie sich sensibilisieren lassen, dass sie sich auch immer überlegen, wo ist denn mein Handlungsspielraum? Oder die Aktion, die ich machen kann, dort, wo ich mich mit meinen Fähigkeiten, auch mit meinen Talenten, mit meinen Perspektiven aus meinem Leben einbringen kann. Mhm. Und ich glaube, wir müssen wie in eine Aktion reinkommen nach der Sensibilisierung. Und ich habe gemerkt, wenn man sich das nicht schon während der Sensibilisierung überlegt, bleibt es dann bei der und es passiert wirklich eine Aktion, genau.
Ich habe das mega eindrücklich gefunden. Letzte Woche hat der Islam Aliyei, das ist ein Schweizer Politiker und Behindertenrechtsaktivist, der hat in einem Antrag gesagt vor dem Parlament, dass Inklusion weder ein Nischenthema ist, noch eine Frage der Betroffenheit. Weil zwischenzeitlich gesunde Menschen und behinderte Menschen unterscheiden eigentlich nur eine Sekunde. Also es ist etwas, wo eigentlich jeder Mensch früher oder später irgendwie betrifft. Und ich finde es so krass, ich habe das lange nicht gewusst, aber es sind nur 3% von allen Behinderungen sind Angeborene. Und gleichzeitig erscheint es mir doch so, dass es ein Nischenthema ist. Und ich merke auch, wenn ich darüber rede, wenn ich in meinem Aktivismus bin, dass ich manchmal fast ein bisschen wirke wie so eine Spielverderberin. Jetzt kommt die wieder und kommt hinten vor, ja, pass dann auf, sonst betrifft es dich auch noch. Wie erlebst du das? Erlebst du das ähnlich? Und wie erklärst du dir das, dass Menschen so ein bisschen ablehnend dagegen reagieren?
Du, ich sehr gerne beantworte. Ich würde aber ganz schnell noch auf etwas zurückkommen, was du gesagt hast in deinen Ausführungen. Und zwar hast du den Gegenpol gemacht zwischen behindert und gesund. Und ich weiss, wie du das gemeint hast, aber vielleicht unsere ZuschauerInnen nicht. Also das Gegenteil von behindert ist nicht gesund. Es gibt Menschen mit Behinderungen, oder? Das sind Sachen, die bleiben längerfristig, die bleiben das ganze Leben sicher über 6 Monate. Dann gibt es Beeinträchtigungen. Wenn jemand sich den Arm bricht, ist er ja auch kurzzeitig beeinträchtigt, ist dann aber nicht gehindert an der Teilhabe an der Gesellschaft und kann partizipieren. Und dann gibt es Menschen ohne Behinderungen, die keine solche Hindernisse, die ihnen einfach nicht begegnen. Und dann haben wir ganz unabhängig davon haben wir Menschen, die mit Krankheit leben. Und dann haben wir gesunde per se, obwohl das nie eine Dichotomie ist natürlich, dann haben wir Menschen, die mit Krankheit leben. Und dann haben wir Menschen, die mit chronischer Krankheit leben. Und aus chronischen Krankheiten logischerweise jetzt in unserem Behinderungsverständnis können dann Behinderungen entstehen, weil chronische Krankheiten längerfristig sind. Darum sieht man auch sehr oft bei Webseiten, dass die Menschen von Menschen mit Behinderungen und oder chronischer Krankheit reden, um einfach die ganze Dimension aufzuzeigen. Und ich merke auch immer, oder die Leute sagen, ja, bist du dann krank? Und dann sage ich, nein, ich bin gesund, aber ich lebe mit Behinderungen. Und für andere Leute kann es durchaus sein, dass sie mit chronischer Krankheit und Behinderung leben. Das ist mir einfach noch wichtig von der Unterscheidung. Und das, was du gesagt hast, das erlebe ich natürlich auch. Also, dass man immer so ein bisschen der Spielverderber in Anführungs- und Schlusszeichen ist und dass Leute ablehnend reagieren. Das hat natürlich auch mit Ableismus zu tun, weil wer hört schon gern, dass er eventuell auch mal irgendwann von einer Behinderung könnte betroffen sein. Weil eben die Menschen, und das haben wir eingangs ja schon besprochen, das Gefühl haben, Behinderung ist irgendwie das Ende vom Leben und das sei, also eigentlich, das höre ich auch oft, darum benutze ich jetzt das Wort armselige Existenz. Und das ist natürlich Ableismus, weil das sind Bilder, wo Menschen im Kopf haben, die nicht behindert sind und wo ich einfach sage, also Menschen mit Behinderungen sehen das generell nicht so. Es mag immer Individuen geben, die das bei sich so sehen, aber das Leben mit Behinderungen nochmal ist einfach ein Lebensstil oder eine Art zu leben. Und das Problem mit dem Ableismus zieht sich dann natürlich durch. Es geht nicht nur darum, dass man vielleicht selber nicht behindert werden will. Man wertet ja auch Menschen mit Behinderungen mental ab, wenn man es nicht werden will. Und dann stört es vielleicht, wenn die gleichen Menschen dann aber mit Forderungen kommen und sich selber, weil sie ja aktivistisch tätig sind, als gleichgestellt wahrnehmen. Und um es ganz salopp sagen, das kann natürlich auch am Ego kratzen, wenn man nicht so gefestigt in sich selber ist. Oder wenn man natürlich die Abwertung braucht. Oder Ableismus orientiert sich an einem konstruierten Normalstandard und nutzt den Normalstandard eigentlich als Legitimation für Segregation. Und wenn du natürlich offen auf die Leute zugehst und ihnen das Zeug auch aufzeigst, und eigentlich die Verantwortung abgibst, also sagst, hey, Behinderung ist nichts, was ich überwinden muss, sondern wo auch ihr eine gewisse Verantwortung habt, dass ihr Gesellschaft mit mir zusammen so organisiert, dann reagieren die Leute natürlich mit Aggression. Oder das ist wie ein unterbewusster Prozess. Und dann, glaube ich, hat es eben auch viel damit zu tun, dass die Leute wirklich einfach ein schlechtes Bild von Menschen mit Behinderungen haben. Und anders als die anderen Diskriminierungsformen ist es eben, man kann behindert werden. Das heisst, man kann zu dem werden, was man selber diskriminiert. Und man weiss ja, dass man selber oder auch das Umfeld, in dem man sich bewegt, diskriminiert. Und man will ja selber nicht der Empfänger sein. Von so einer Haltung. Und ich glaube manchmal, dass die Leute wissen, dass es falsch ist, wie sie umgehen. Und dass sie wie mit dem Spannungsfeld irgendwie nicht umgehen können. Und das Problem bei Ableismus ist natürlich, dass unsere Gesellschaft auch ein bisschen auf dieser Struktur aufgebaut worden ist. Und wenn du etwas aufbrechen willst, das vor hunderten Jahren funktioniert hat, oder Menschen haben einfach in Institutionen gehört, sind irgendwelche Schwachsinnige gewesen, sie ist zwar weniger wert als ich. Und wenn du das, wie das Denken, das ja auch reproduziert wird in Filmen, Kultur etc., wie willst du aufbrechen, dann nimmst du den Leuten auch allgemein ein bisschen Sicherheit, wie Gesellschaft dann strukturiert ist. Und ich meine, das merken wir heute sehr stark. Vieles ist im Aufbruch und viele Leute fühlen sich wie unsicher mit ihrer eigenen Position in der Gesellschaft. Und es entsteht dann so ein Gefühl, wenn die etwas mehr haben oder wenn die mehr inkludiert werden, dann geht mir vielleicht etwas ab. Und ich glaube, das ist auch ein unterbewusster Prozess. Ich glaube, sehr viele Menschen machen das nicht aus Bösartigkeit, aber wie aus der eigenen Angst, aus selber nicht zu wissen, wer das sie sind. Und dann kommt natürlich jemand, wo man vielleicht unterbewusst als minderwertig wahrnimmt und weiss das, das kann nochmal zusätzlich Aggression halt generieren. Ich glaube, ja. Das sind nur Erklärungsansätze. Es ist natürlich bei jedem Individuum auch wieder ein bisschen anders. Vieles kann ja auch internalisierter Ableismus sein. Vielleicht ist man selber von Behinderung betroffen, hat aber nie so offen damit umgehen können. Die haben immer gesagt, Jetzt reiss dich zusammen, es darf niemand sehen, dass in unserer Familie jemand ist mit Behinderung. Und wenn du natürlich mit einem gewissen Selbstverständnis kommst und das öffentlich gegen aussen trägst, kann das natürlich auch bei den Leuten, die Ableismus internalisiert haben, fast noch zu krasseren Reaktionen führen als bei nicht behinderten Menschen. Und da gibt es natürlich immer den Schutz. Viele nicht behinderte Menschen sind eigentlich Menschen mit Behinderungen, weil sie co-betroffen sind, zum Beispiel Familienmitglieder. Und Familienmitglieder von Menschen mit Behinderungen haben sehr oft das Bedürfnis, oder die Menschen auch zu schützen. Aus welchem Grund auch immer. Man hat immer das Gefühl, Menschen mit Behinderungen sind besonders schützenswert per se. Und das mag in gewissen Bereichen sogar stimmen, eben, dass man Hindernisse anders muss abbauen, dass die Würde und die Rechte und das Recht auf Leben vor allem geschützt ist. Aber sie sind nicht per se irgendwelche arme Wesen, die man muss schützen. Und wenn du natürlich als Aktivistin oder auch nur schon als Interessierte kommst und ein bisschen an dem Bild rüttelst von dem Wesen, das einfach so ein bisschen dankbar sein, ist das natürlich auch nochmal zusätzliches Problem, weil das ja auch bedeutet, dass die Menschen sich auch frei entwickeln können. Und das frei entwickeln bedingt ja auch immer, dass alles rundum sich verändert. Und dann nochmal so eine Veränderung und auch der erhöhte Unterstützungsbedarf, der sehr oft mit so einer Veränderung einhergeht, natürlich auch Leute Angst macht, ohne dass ich jetzt Co-Betroffenen etwas vorwerfen will. Aber das ist auch sehr oft meine Beobachtung. Mhm. Ja.
Ich finde das noch spannend, wenn man über Ableismus redet. Die Übersetzung wäre ja irgendwie Behindertenfeindlichkeit oder Behindertennegativität. Und die Leute sind ja nicht per se feindlich. Es ist ja ganz oft auch so, dass sie überfordert sind, wie du jetzt gerade gesagt hast, oder dass sie auch so ein bisschen paternalistisch, so ein bisschen bevormundend dann reagieren. Ich sehe das bei meiner Tante, sie hat eine kognitive Behinderung. Und das ist immer sehr spannend, das zu beobachten. Und wie das eben auch in mir steckt, als jetzt bei ihr als Co-Betroffene und dann als Eigenbetroffene. Ich finde das sehr, sehr spannend. Du hast mich vorher kurz zitiert, weil ich gesagt habe, zwischenzeitlich gesund. Ich weiss nicht, ob du sie kennst. Es ist eine Theologin, selbst betroffen, Nancy Eisland heisst die. Und sie hat den Begriff zwischenzeitlich gesund prägt, weil sie gesagt hat, 80% von allen Menschen kommen früher oder später mit dem in Berührung. Mhm. Ich bin betroffen von einer Krankheit, oder? Bei mir ist es allererst ist es eine Krankheit und nachher kommt dann quasi eine Behinderung. Voll spannend, habe ich auch noch etwas gelernt. Ich habe zu den Nancy Eisland habe ich ganz, ganz eine spannende Beobachtung gemacht. Sie hat das Bild von dem behinderten Gott prägt. Vielleicht sagt ihr das etwas. Und ich habe im RevLab dann einmal darüber geschrieben gehabt und habe gemerkt, wie unfassbar viel Widerstand gekommen ist, dass die Leute sich Gott können als Kind denken, als männlich, als Mensch, als weiblich, aber sobald man sich Gott als behindert müsste denken, was ja durch Jesus am Kreuz durchaus denkbar ist, dann hört es aber auf. Und ich glaube, das ist ja genau ein bisschen das, was du jetzt versucht hast zu erklären, dass man auch vielleicht ein bisschen Respekt hat vor dem, dass es eben einem selber könnte treffen und dass man den Ableismus so in sich hineinträgt. Und ja, ich merke, dass diese Situationen mich einfach auch oft ein bisschen hässig machen, weil ich so, ich bin jetzt in dem innen, ich kann es nicht ändern. Und gerade jetzt in einer Institution wie einer Kirche, wo das eigentlich sich auf die Fahne schreibt, für alle da zu sein, gibt es dann Gottesdienst, wo dann speziell Inklusion auf Flagge schreiben. Aber eigentlich müsste ja das einfach schon gegeben sein, oder?
Also, ja. Also, ein inklusiver Gottesdienst ist für mich per Definition nicht inklusiv. Aber das ist natürlich auch als Aktivist innendenken. Da gehe ich mit dir 100% mit. Ich glaube, es ist mir einfach in einer Zwischenphase, wo man das wie noch macht, dass man es irgendwie ein bisschen besser kommunikativ, marketingtechnisch verkaufen und irgendwie die Berührungsort schafft. Weil man es natürlich schon sieht, wenn man einen Gottesdienst macht, wo einfach alle kommen, ist es halt heutzutage aufgrund von der fehlenden Sensibilisierung von Menschen ohne Behinderungen schon auch so, dass sie dann den ganzen Raum einnehmen und Menschen mit Behinderungen eigentlich gar nicht partizipieren und ein bisschen dort ja, wirklich dort stehen wie bestellt und nicht abgeholt und auch so fast schon ein bisschen als Maskottchen angestellt werden. Ah, sehen wir, wir haben auch so einige da. Und ich glaube, dass man darum, ja, nein, schon alles schon gehört. Ah, du bist auch so einig. Ich so, ah, ja, genau. Genau. Und darum glaube ich eben schon, dass es durchaus Sinn macht, auch die gesonderten Räume zu schaffen, dass man wie Ich glaube, dass vor allem die Menschen ohne Behinderungen können lernen und verstehen, dass sie sehr viel Raum einnehmen, wo in meiner Meinung dann gar nicht zusteht. Ich merke zum Beispiel auch immer in so gemischten Settings, sagst du etwas über Behinderung und dann mega schnell erzählen dann alle nicht Behinderte ihre persönlichen Grievances mit Behinderungen und Menschen, die sie kennen. Und dann ist 3/4 von der Zeit, die man eigentlich hätte diskutieren sollen, irgendwie schon vergangen durch den Raum, der eingenommen worden ist. Und das ist eben, du hast es vorher gesagt, wie sich die Leute nicht bewusst sind, dass sie auch ableistisch sein können, wenn sie nicht negativ gegenüber Menschen mit Behinderungen eingestellt sind. Und das Problem ist eben, dass man auch, wenn man googelt, sehr viel Fehlinformationen bekommt, weil ja Ableismus kein fester Begriff ist, weder unter Aktivistinnen noch in der Wissenschaft. Es gibt einfach verschiedene Annäherungsversuche, je nachdem, wie man Behinderung definiert, definiert man ja dann auch Ableismus. Was ich einfach kann sagen, ist, dass Behindertenfeindlichkeit, also dort, wo Angst und Aggression, Gewalt und Hassverbrechen entstehen, ist einfach ein Teil von Ableismus. Mhm. Aber Ableismus kann auch positiv verkleidet sein, zum Beispiel in Inspiration Porn oder in Ablesplaining oder so. Und dann gibt es auch Sachen, die nicht negativ sind, aber wie aus dem Savior-Komplex rauskommen, das ist dann Pity Porn und das ist auch nicht per se Behindertenfeindlichkeit.
Mhm. Kannst du das schnell erklären, die drei Begriffe, die du gerade gesagt hast?
Ja, sehr gerne. Also wir fangen mit Pity Porn an. Bei Pity Porn geht es ein bisschen darum, dass Menschen ohne Behinderung das Gefühl haben, Menschen mit Behinderungen müssen die Behinderung überwinden. Und sie tun dann wie in einer Art einem Savior-Komplex sagen, sie sind die, die die Unterstützung leisten, um die Behinderung überwinden, weil das sind ja alles so arme und hilflose Menschen. Das bezeichnet man als Pity Porn. Dann gibt's das Gegenstück in der positiven Diskriminierung. Das ist Inspiration Porn. Inspiration Porn zeigt eigentlich, dass man Menschen ohne Behinderungen für komplett alltägliche Sachen überhöht. Zum Beispiel passiert mir auch, oder wow, es ist so inspirierend, dass sie heute da sind, dass sie trotzdem arbeiten, dass sie sich im Bus bewegen und so weiter und so fort. Aber auch, dass man sagt, wow, das einzige schlechte Behinderung im Leben ist eine schlechte Haltung und all so Zeug, die mit Behinderung nichts zu tun. Und dann die super herzigen Kinder mit Behinderung oder die super inspirierenden Hochleistungspersonen irgendwie zeigt, wie man irgendwie ums Verecken muss ja Behinderung zu etwas Positivem machen, weil man ja innerlich denkt, das ist negativ. Also versucht man, das wie aufzuwerten, indem man das so überpositiv betrachtet. Und man hat bewusst dort den Pornobegriff gewählt, weil da geht es um die Befriedigung vom eigenen Bedürfnis, die Negativität, die man in der Interaktion spürt, irgendwie umzudrehen. Und bei Ablesplaining geht es eigentlich darum, dass eigentlich Menschen ohne Behinderungen Menschen mit Behinderung erklären, wie sie mit Behinderungen zu leben haben. Prominentes Beispiel, ich werde immer wieder von Menschen ohne Behinderungen korrigiert. Ich sage dann kein Mensch mit Behinderungen. Ich sage dann Mensch mit Beeinträchtigungen oder Handicap. Oder weiss was ich, was ja ein mega ableistischer Begriff ist, aber gut. Und das sind wir eigentlich, wenn sie sagen, ja, wenn ihr vielleicht ein bisschen weniger aggressiv wäret, dann würde man euch vielleicht auch ein bisschen zuhören. Und einfach all so Zeug, oder das ist Ablesplaining. Wenn man eigentlich vom Leben mit Behinderungen keine Ahnung hat, aber dann doch weiss, wie sich Menschen mit Behinderungen zu verhalten haben.
Mhm. Spannend. Das mit dem Handicapiert, das mache ich wie immer so innerlich, ich spiele ja nicht Golf, es hat ja nichts mit mir zu tun, das finde ich so ein bisschen schwierig. Und ich finde es in dem Zusammenhang auch cool, dass wir vom RefLab die freie Hand bekommen haben. Auch aus dem Grund, weil es einfach mal soll, wir Betroffenen reden über unsere Lebenssituation und Punkt. Und ja, ich habe ein Beispiel aus meiner eigenen Institution, der methodistischen Kirche, wo eigentlich eine sehr fortschrittliche Kirche ist und sich vor allem die soziale Gerechtigkeit sehr auf die Flagge schreibt. Wir sind die einzige Kirche, die ein soziales Bekenntnis haben zum Beispiel. Und gleich schaffen wir es irgendwie nicht. Gerade letztes Mal haben wir das Thema Inklusion gehabt und dass ich einfach gesagt habe, ja, aber also nur schon das Kirchenrecht zu verstehen, ist für mich als Mensch, der zwar intellektuell fähig bin, aber schneller ermüde oder Konzentrationsschwierigkeiten habe, ich kann das nicht verstehen. Ich muss es teilweise 5-6 Mal lesen. Das ist nicht inklusiv, das ist nicht das, was ihr euch eigentlich auf die Fahne schreibt. Und ja, das hat dann so ein bisschen für Verblüffung gesorgt. Und es ist wirklich dann so, ah ja, stimmt eigentlich, oder? Und ich glaube, das ist in der reformierten Kirche sehr ähnlich. Und darum finde ich es auch ein bisschen schwierig, Entschuldigung, reformierte Kirche, aber wenn wir von den Aktionstagen schreiben, wir träumen von einer Kirche, die da ist für alle, dann ist das so zukünftig und es ist ein Träumen, aber die Sprache schafft ja eine Wirklichkeit. Und vielleicht, ich weiss nicht, du bist Kommunikationsexpertin, was kann man denn aktiv sagen und machen, dass sich das verändert und dass die Wirklichkeit wirklich auch in den Alltag hineinkommt und dass Kirchen effektiv inklusiv sein können?
Also, ich glaube, man muss aufhören zu träumen und anfangen zu machen. Ich glaube, dass ich bin selber nicht Christin, aber ich glaube, das wäre auch so im Sinn von Jesus Christus gewesen, wo er einfach gehandelt hat und die Sachen angesprochen hat, die für ihn in diesem Kontext nicht gepasst haben und eigentlich ja in dem Sinn den Glauben reformiert hat, respektive aufmerksam gemacht hat auf Sachen, wo nicht gestimmt haben. Und ich glaube, man kann sich da eigentlich ja ein Beispiel nehmen. Und ich glaube, das ist in der Geschichte von Jesus selber. Weil man sieht, also ich bin jetzt nicht, eben selber nicht Christin und keine Historikerin, aber ich merke, Behinderung wird ja in der Bibel relativ, wenn man im Vergleich zu anderen Themen schaut, ist es ein Randthema. Und man tut sich aber sehr auf die Wunderheilung stürzen, die es ja gegeben haben soll. Und ich glaube, das ist aber auch ein bisschen eine ableistische Interpretation. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Jesus die Menschen mit Behinderung besonders bemitleidet hat. Wenn, dann hat er mit Gefühl gehabt, mit allen. Und ich glaube, die Kirche kann in dem Kontext, wo sie ja sagt, man soll Jesus nachleben, ja, eigentlich ist die Inklusion meiner Meinung dort drin und Kirche muss auch wirklich ihre historische Rolle im Umgang mit Menschen mit Behinderungen aufarbeiten. Kirche hat sehr viele Institutionen betreut, wo Menschen mit Behinderungen misshandelt worden sind, wo Menschen mit Behinderungen als minderwertige Wesen einfach verwaltet worden sind. Das kann ich natürlich als Nicht-Christin so einfach daher sagen. Also ich finde es einmal lustig, ich komme ja sehr oft von verschiedensten christlichen Gruppen so Bücher über Jesus heilt und ich wird mein Leiden überwinden und so weiter. Ich meine, das ist überhaupt nicht im Sinn, wie ich die Theologie verstehe als Nicht-Christin, dass man sich da auch wieder ein bisschen mehr Gedanken macht. Was ist denn eigentlich unser Menschenbild und was wird von uns als Christinnen und Christen auch erwartet, wenn wir Jesus nachfolgen? Ich glaube, das Nachfolgen von Jesus ist ja nicht das Träumen, sondern es ist eine klare Vision und es gibt klare Massnahmen und Schritte, die man muss ergreifen. Ich denke, die Bibel ist relativ, ist relativ klar, auch wenn sie sehr viel mit Bildnis redet, wo man so oder so kann interpretieren kann. Aber ich glaube, Theologie ist dadurch relativ klar. Und ich glaube, deren sich einfach zurückbesinnen und sehen, dass Inklusion kein extra Thema ist, das irgendwie außerhalb von dem läuft.
Und gerade eben so die Gerechtigkeit und Gleichheit von allen Menschen einfach auch betont. Mhm. Ja, ich finde das ganz schlimm, dass es immer ein Thema ist mit dem Heilen. Ich glaube, die wahre Heilung ist eben, wenn Gleichheit passieren kann und wenn Menschen mit und ohne Behinderungen gleichwertig können teilhaben an diesem Leben und an dieser Welt. Und auch, wenn man sich für als persönlich betroffener Mensch kann akzeptieren, was für ein Zustand das da ist und dass es halt gewisse Tage gibt, wo es nicht so gut geht. Ich glaube, das ist so das wahre Heilungswunder, sage ich immer. Ja, Sabi, noch zwei letzte Fragen. Ich wollte fragen, was macht dich hässig? Das würde mich interessieren. Und dann, was gibt dir Hoffnung?
Oh, hässig ist ganz, ganz schwierig, weil ich immer versuche, auf einer ausgeglichenen Frequenz mein Leben zu beschreiten. Aber hässig macht es mich wirklich, wenn ich 5, 6, 7, 8 Jahre mit den gleichen Menschen arbeite und dann merke, die haben es immer noch nicht begriffen. Das ist für mich so ein Ausdruck von Privilegien, die ich nicht nachvollziehen kann. Und wenn dann die Menschen noch sagen, weisst, ihr Menschen mit Behinderungen müsst halt auch ein bisschen Geduld haben. Das hört man sehr oft auch von offizieller Seite. Dann muss ich dann wirklich sagen, dort hört es bei mir dann wirklich auf. Also, Das macht mich sehr, sehr hässig, eben der Ausdruck von Privilegien und auch die Erwartungshaltung von Menschen mit Behinderungen, Partizipation erwarten, Geduld erwarten und dann das Gefühl haben, man muss aber im Gegenzug dann sich keinen Schritt bewegen in einem Jahrzehnt. Und das ist natürlich schon, und auch die Delegitimation, die probiert wird, oder in dem, dass wir als ExtremistInnen dargestellt werden, bevor wir einfach nur unsere Grundrechte. Also, das nervt mich, oder, dass man sich mehr darauf fokussiert, was jedes Wort, das ich sage, irgendwie auf Goldwaage legen, teilweise auch aus dem Kontext herausreißen, nur zum gewissen Punkt, den ich mache, delegitimieren, anstatt dass man sich darauf fokussieren will, zu überlegen, ja, woher kommen jetzt vielleicht auch die etwas krasseren Aussagen und wie können wir dazu beitragen, dass es auch nicht mehr die ganze Zeit zu einer Traumatisierung von Menschen, ohne dass ich das jetzt irgendwie salopp nutze. Ich meine, es ist ein psychologischer Begriff, aber wir müssen einfach sehen, sehr viele Menschen mit Behinderungen haben Gewalterfahrungen, die sie machen, haben Erfahrung mit Diskriminierung etc. Und das können wir nicht einfach so hinnehmen. Und ich glaube, glücklich macht mich vor allem, dass wir in der Schweiz langsam auch, wir haben eine gute Community von Menschen mit Behinderungen, die sehr, sehr jetzt auch auf dem Fortschritt ist und wo ich auch merke, hey, immer mehr Menschen empowern sich auch selber, weil Empowerment ist nicht etwas, was man extern machen kann. Man kann nur ein bisschen versuchen, den Rahmen zu geben. Sehr viele Menschen gehen auf den Weg, wie du es auch gesagt hast, sich selber zu akzeptieren und schauen, wie möchten sie beitragen, um die Gesellschaft für alle ein bisschen besser zu machen. Und das gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung, auch jetzt nochmal in Bezug auf die Inklusionstage. Ich durfte sehr, sehr viele Menschen kennenlernen und Organisationen, die schon sehr, sehr viel machen, die mir vorher gar nicht so auf meinem Schirm waren, weil ich natürlich auch in meiner Bubble aktiv bin. Und diese Begegnungen geben mir teils schon Hoffnung und darum bin ich auch froh, habe ich mich dann gleich entschieden, bei den Inklusionstagen mitzuwirken, weil es einfach nochmal ein paar Begegnungen gegeben hat, die wirklich für mich Sinn ergeben. Und wo ich auch gesehen, da ist eine Vision und da ist aber nicht nur bla bla, sondern wir wollen die Vision auch in die Realität bringen. Und das macht mir Hoffnung. Menschen, die wirklich in der Realität für die Realität schaffen. Mhm. Genau.
Mhm. Mega schön. Danke vielmals für all das, was du gesagt hast. Ich habe da sehr viel daraus herausziehen. Ich hoffe, die Zuhörenden auch. Wenn man sich für deine Arbeit interessiert, kann man dich auf deiner Webseite finden. Und ich tue das in den Shownotes rein verlinken. Und auch die Informationen zu den Aktionstagen werden dort verlinkt. Danke vielmals und ich wünsche dir einfach alles Gute. Mach's gut.
Danke, Sarah. Tschüss.
Tschüss, Sapir.